Kurz zu meiner Person.
Shinoda Mikin, also ich liebe es.
Also kurz zu meiner Person, ich bin Silviu Moraru, komme von Gemeinde Sendling, ursprünglich Rumänien und wohne in Morenweis und arbeite für das berühmte Missionswerk, beziehungsweise weiß nicht, ob es berühmt ist, der Name macht ja nichts aus, Mission in Oberbayern. Ja. Bin froh, aber heute nicht allein da zu sein, sondern ich habe meinen Missionskollegen da und seine wertvolle Familie, den Alexander Dreiling. Ganz kurz, genau. Also ich bin mit ihm sehr gesegnet und er mit mir und wir zusammen sind gesegnet. Warum? Weil wir arbeiten in Fürstenfeldbruck an einer Gemeindegründung. Ja, das ist nicht immer einfach, das ist auch herausfordernd und es ist immer eine Gnade, was Gott aussucht. Ja, ich würde nicht sagen, dass wir das Beste sind, ja, sondern wir dürfen anhand seiner Gnade arbeiten. Ja, und das ist schön, wenn Gott uns wirklich zu Menschen führt und wir gemeinsam dort Menschen begegnen können. Nicht als Missionare, sondern als Mitmensch. Ja. Das ist eine Thematik. Ja. Missionare ist einer, aber Mitmensch ist etwas Schönes, weil jeder von uns ist ein Mitmensch für seinen Mitmensch. Das heißt, keiner ist höher als der andere. Man denkt oft, oh, Gemeindegründer, Missionare, oh. Nein, jeder von uns ist ein Mitmensch für seine Umgebung. Jeder ist ein Missionar auf seine Weise. Ja? Deshalb seid Gott froh und dankbar, hier zu sein und vor allem in seinem Werk zu sein. Ihr seid dort impliziert, wo Gott euch gesetzt hat. Und da möchte ich danken. Ja, habe einen Haufen Bücher dabei auch. Ne? Man hat ja nicht alles im Kopf, aber gut, dass es Bücher gibt. Und möchte mit euch einen Text lesen. Aber bevor möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Gott bedanken für euer Entgegenkommen. Ja, es ist so schön. Ja, die Sabbatschule, die sehr angenehm war mit dir, André. Und vorher hat mich jemand gefragt nach einem Glas Wasser und ob ich ein Glas Wasser möchte. Und all diese, ja, das ist bemerkenswert, wenn man reinkommt. Ja, das tut sehr viel, das macht sehr viel aus. Ja, es ist nur eine Begrüßung, aber es ist unglaublich, wenn man reinkommt, ja. Ich möchte mit dem Eingangstest in Amos 4 beginnen. Amos 4, 12b und 13. Amos 4, 12 und 13. Das ist der Eingangstext. Ich fange in Mitte des Verses an. Okay, also ab der Mitte. So mache dich bereit, deinen Gott zu begegnen. Denn siehe, der die Berge bildet, den Wind schafft und den Menschen wissen lässt, was seine Gedanken sind, der das Morgenrot und das Dunkel macht, der einherschreitet auf den Höhen der Erde. Herr Gott, der Herrscharen ist sein Name. Gott, der Herrscharen ist sein Name. Ist das nicht unglaublich? Wenn wir das lesen, ja, also wenn ich von mir so das lese, ich denke nicht an etwas Kleines, oder? Ich weiß nicht, wenn ihr das hört, an was denkt ihr da? Dürft ruhig ein paar Vorschläge sagen. Was geht in euch vor, wenn ihr das liest? Mhm. Ja, Herr der himmlischen Herrscharen. Ja. Wenn ihr die Möglichkeit habt, gut, das haben wir, wie würdet ihr jemand so begegnen, wenn man weiß, der Herr der Herrscharen, wie begegnet man ihm? Stell dir vor, er wäre sichtbar. Wie würden wir ihm begegnen? Er ist jetzt gegenwärtig, darum müssen wir uns Gedanken machen. Ja? Er ist gegenwärtig im Sabbat, in der Gemeinde. In Demut, gell? Das ist es. In Demut. Herr, Gott der Herrscharen ist sein Name. Und weil er das ist, möchte ich nur mal mit euch auf die Knie gehen, um noch einmal um den Heiligen Geist um die Führung zu bitten. Weil die Thema, die ich habe, ja, ich möchte nicht von mir sprechen. Ja, ich meine, ich bin menschlich stolz, all das, was man ist. Aber dass Gott hier in Vollmacht des Heiligen Geistes wirkt. Es hat auch nicht mit Überheiligkeit zu tun, dass man hinkriegt, sondern einfach nur nochmal in Demut vor ihm zu treten. Und wenn es möglich ist, bitte mit mir noch einmal hinzuknien. Okay, kurz zu meiner Geschichte. Wir haben jetzt hinter uns Weihnachten, ja? Und Weihnachten wird oft gesprochen über Jesu Geburt. Und ich komme ehemalig aus der katholischen Kirche. Ich war katholisch, ein sehr, sehr aktiver Katholik. Ich war bei der Pius-Bruderschaft, das sind die ganz Konservativen, ja? Und natürlich war Maria eine große Rolle, spielte sie in der Katholizismus, für mich persönlich auch, sogar mehr als Jesus, ja? War so, ich betete sehr viel Rosenkränze und das war für mich wichtig zu Maria, ja? Jedoch, ich verstand nicht, welche Rolle jeweils hatten, ja, sondern es wurde eine Erhabenheit gemacht. Bis ich später mich bekehrte, um dann die Bibel zu verstehen, um zu verstehen, was für Erhabenheit Jesus Christus hat und nicht Maria. Ja? Und glaubt ihr, dass Gott weiß, was er tut? Natürlich, ja. Das wäre so wie zu sagen, ist Atmen notwendig, ja. Er weiß, was er tut. Und zweitens, glaubt ihr, dass Gott weiß, wen er aussucht für seinen Dienst, den er vorhat für die Menschen? Dass er jedem eine Aufgabe gegeben hat, bevor die Grundlegung, dass er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos wandeln in Jesus Christus? Amen, oder? Er hat es gemacht. In seiner Vollmacht weiß er das Ende von Anfang an. Und dann hat er sich auch eine demütige Mägdin ausgesucht, Maria. Ja, es ist erstaunlich, seitdem ich jetzt nochmal Lukas 2 für mich studiert habe, ich habe nochmal angefangen, die Evangelien zu studieren, hatte so das Verlangen, und dann habe ich angefangen zu studieren, Stück für Stück. Und dann fand ich heraus, was für eine unglaubliche Frau das gewesen sein muss, ja, voller Demut. Und ich möchte mit euch in Lukas 2 gehen. Und da bleiben wir. Was ist so das normale Zeitrahmen bei euch ungefähr? Also, es ist Sabbat, wir haben Zeit normal, aber ich möchte ungefähr 12 Uhr ist okay, oder? Ist es schon zu viel? Ist gut, oder? Dankeschön. Okay, dann werde ich mich im Rahmen halten. Okay, also, fangen wir an, in Lukas 2, und ein paar Menschengruppen kennenzulernen, ja. In Lukas 2 wird uns so viel Leute gezeigt, also ich habe gestaunt, wusste ich gar nicht, dass es so eine Tiefe hat. Fangen wir erstmal mit dem König an. Lukas 2, 1. Haben wir es alle? Jawohl. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging, ja. Ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Okay, so ein bisschen Zeitrahmen, ein bisschen Geschichte, manchmal trocken, manchmal interessant, je nach Vorstellung. Und ich habe hier Wuppertaler Studienbibel, nehme ich auch manchmal dazu. Nicht in allen empfehlbar, aber geschichtlich gesehen super. Dann habe ich mich gefragt, Augustus, was dieser Augustus heißt. Was glaubt ihr, bedeutet Augustus? Für was? Die haben sich oft so Namen gegeben, Augustus, ja? Was glaubt ihr, so ein römischer König, was würdet ihr zutrauen? Römisch? Sein Name heißt Erhabene, der Erhabene, ja? Und schaut mal, wie sie bestanden auch auf Anbetung. Das heißt, sie haben geglaubt, sie sind Götter, ja? Heutzutage macht es keiner mehr, außer einer, ja, im Vatikan. Aber geht es uns nicht manchmal so, dass wir uns manchmal freuen, wenn uns manchmal so Lobigungen zustehen? Sind wir doch mal ehrlich, ja? Aber hier ist einer, der noch krasser drauf war, ja? Und da heißt es, so ein Gebet. Wo fange ich an? Ja. Seine glanzvolle Regierungszeit ist als das augustinische Zeitalter, ja geradezu als das goldene Zeitalter in die Geschichte eingegangen. Göttliche Verehrung sollte man dem Kaiser Augustus, das zeigen uns die in einen Stein eingegrabenen Worte, die man auf einem Denkmal in Halikarmanos gefunden hat. Der ewige und unsterbliche Natur des Weltalls hat das außergewöhnliche Wohltat den Menschen die höchste Gottheit geschenkt, indem sie Kaiser Augustus in unser glückliches Leben brachte, der Vater des Vaterlandes, den göttlichen Römer und den Heiland der ganzen Menschengeschöpfe. Ich möchte es nicht weiterlesen. Ja? Also ihr seht das schon, es gebührt hier, sie geben jemandem Ehre. Leider den Falschen. Aber Gott weiß, was er tut. Und das ist das Schöne. Immer wenn irgendwas, wo der Mensch sich immer mehr und mehr erhebt, wirkt Gott. Und zur selben Zeit wurde geboren? Jesus Christus, der erhabene und mächtige König, Alpha und Omega, König aller Könige. So, und dann wissen wir, was für eine Zeit, ja, römisch. Und jetzt heißt es bei Vers 4, es ging aber auch Josef von Galiläa. Wie war Josef? Was war Josef für ein Mensch? War das nur ein Josef oder war er gerecht und gottesfürchtig? Was sagt Matthäus über ihn? Er war gerecht und gottesfürchtig. Deswegen wurde ihm so eine Ehre ebenso zuteil gegeben, ja, auf die Mutter Jesu zu sorgen. Immer wenn man das so hört, muss man sich auch selber irgendwo bewusst machen, was ist meine Rolle als Christ, ja? Wieso bin ich hier? Okay, es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. So, Nazareth, Bethlehem, hab nachgeschaut, ungefähr 200 Kilometer. Schwangerer Zustand, auf einem Esel. Ich weiß nicht, wer ist hier schon Mama? Also, oh, entschuldige ich nicht. Also, man sieht, also es gibt Mütter, ja, hier. Stellt euch vor, in diesem Zustand, auf einem Esel oder vielleicht auf einer Kutsche, also, ja, man war spätschwanger, wie sagt man da? Also, jederzeit kam der Baby raus, ja. In diesen 9 Monaten habt ihr eine Reise von 200 Kilometer bis nach Bethlehem. Wer würde sich das vorstellen? Also, ich weiß nicht, wie das ist, aber vermutlich, ja. Aber, 7. Tags Adventisten, Bibelkommentar schreibt zu dieser Vers, Lukas 2,5 sagt, Maria musste laut römischer oder jüdischer Gesetz gar nicht mit. Also es hätte allein gereicht, wenn Josef ging. Aber jetzt stellt euch mal vor, und hier kommt Maria, ja, eine wirklich treue Dienerin, damit sich die Prophezeiung erfüllt in Micha 4,2, hat sie das auf sich genommen. Erstaunlich, oder? Was für Kraft. Gott weiß, ein schwacher Magd, die vielleicht 16, 17, ich weiß nicht, wie alt sie war, hat sie ausgesucht, weil er wusste, Maria trotz ihrer hohen Schwangerschaft schon auf einen Esel nach Bethlehem, damit sich die Prophetie erfüllt. Frage an uns. Lassen wir uns manchmal von Gott gebrauchen, damit Prophetie erfüllt wird? Wir lesen gerade Offenbarung. Und ich glaube, das kommt nicht von irgendwo. Gott will uns auf etwas vorbereiten, damit du und ich, wir zusammen, Einheit, gemeinsam vorangehen und für die Menschen ein Segen zu sein in der Reihenordnung und in der Talent, wie Gott uns gegeben hat. Und auch wenn manchmal schmerzhaft ist und unangenehm auf dem Rücken eines Esels, dass Prophetie erfüllt wird. Ja, wir sehen, dass Maria sich nicht davon abschrecken ließ, sondern dein Wille geschehe, o Herr. Und dann geht's weiter. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und umwickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Krippe, in der Herberge. Haben wir die damaligen Stall, heute, wenn wir auf Land fahren, ja, wer alles auf dem Land wohnt, weiß, wie heute so ein Stall aussieht, ja. Eher gepflegt, mit Lichtern, mit Wärme, mit Sensoren, mit Automaten. Ja, muss ich an ihn denken, ja, Automaten. Wie glaubt ihr, sahen die damalige Stall aus? So ein Stall, wie sah der aus? Dreckig, kalt, nass. Ja, trotzdem, wir sehen dennoch in einen Stall. Ein Zimmer wäre angenehmer gewesen, aber Gott wusste was. Und dann die Frage ist manchmal, wenn Jesus in unser Herzen kommt und groß darin wird, er wird neu geboren bei uns in unser Herzen, ja, sagt man. Ja, wenn er neu ist, was findet er davor? Unter welche Umstände würde er bei uns Eintritt haben, wenn wir uns bekehren? Ja? Zwischen dieser katholischen und Adventismus komme ich auch aus der Drogenszene. Ja? Das heißt, als ich Jesus annahm, ich möchte nicht wissen, was Jesus da drin fand. Ja? Und doch hat Jesus sich nicht, was ich nicht zu schade, auch in diesen Herz zu kommen und bei jedem Einzelnen von euch, weil jeder hat ihm Empfang gebührt. Das heißt, Jesus sucht jeden Einzelnen auf, auch ein Stall, wie auch immer ausgesehen haben mag. Ja? Denn er war sich nicht zu schade. Erste, manchmal verlangt Gott unglaubliche Dinge von uns, aber er gibt uns auch die Kraft, auf einen Rücken von einem Esel zu reiten. Eins. Die zweite Gruppe. Lesen wir von 8. Vers 8 bis 13. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich, sehr sogar. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Dinge, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei euch ein Zeichen, ihr werdet das Kind finden in Windeln, gewickelt in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, 14. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Anderes Szenario, bisschen abwärts, abseits. Da sind ein paar Hirten, dunkel, Nacht. Gab es da, um es ein bisschen abzukürzen, gab es da keine Pharisäer, gab es da keine Hohepriester, die das nicht wussten? Warum gerade eine Gruppe Hirten? Warum gerade denen? Was war der Unterschied zwischen diese zwei, zwischen den Pharisäern, die eigentlich das Wissen haben, und hier eine Hirtengruppe, die ebenso ein Wissen hatten? Was glaubt ihr, was war der Unterschied? Was machten diese Hirten? Nehmen wir ein paar, wie sagt man da, manchmal deutsche Sprache, ein paar Eigenschaften von ihnen. Was machten sie? Was waren ihre Eigenschaften? Sie hüteten Schafe. Stellt euch mal vor, sie wären verstritten miteinander. Würde das gehen? Ja. Boah, deine Schafe, meine Schafe, ach komm. Nee. Und als Hirte, neben Wachen, wir wissen das von Jakob, ja? Was machte er noch? Was machten sie noch? Sie beobachten, sie sorgen vor für die Schafe. Und eine Sache machten sie auch noch, weil manchmal hat man auch viel Zeit. Nicht immer ist der Wolf da, ja? Nicht immer kommt der Bär oder der Löwe, je nachdem, was in Israel ist. Aber manchmal hat man Zeit. Und in dieser Zeit, was machen Hirten, wenn sie keine Arbeit haben? Beten. Und was noch? Singen, wichtig. Immer singen, ja? Immer fröhlich. Und was machen sie noch? Beten, singen und Sterne beobachten. Und natürlich, in den stillen Nachtstunden sprachen sie miteinander von dem verheißenen Heiland und beteten um das Kommen des Königs auf den Davids Thron. des Messias. Kann ich nur empfehlen, ebenso. Mehr als Wuppertal Studienbibel. Ja? Das heißt, sie befassen sich mit dem Wort, beten, sprechen miteinander, haben es beständig bei sich. Und dann erscheint ihnen ein Engel. Hab eine Frage an euch, sind wir auch Hirten? Ja, natürlich, jeder hat eine Verantwortung, ja. Wir sind königliche Priester, hieß es vorher. Ist das nicht eine Ehre? Königliche Priesterhirten. Also, ich empfinde das eine Ehre, obwohl ich manchmal, da sage ich nicht nur, um eine so komische Demutshaltung zu halten, sondern ich denke, Gott, warum ausgerechnet ist, ja. Jeder kennt sich selber. Aber Gott gebraucht, Crème de la Crème, das Schwächste aller Schwächsten, gebraucht Gott, um ein Segen für den anderen zu sein. Aber gleichzeitig, was soll das? Beten, sprechen, arbeiten und singen. Auf was wurden sie vorbereitet? Um wem zu begegnen? Jesus Christus. Ja? Sie waren bereit, sie waren froh. Gott kennt die Seinen, die bereit sind. Wie ist das in deinen Herzen? Hat jeder Zeit nachzuprüfen, ja? So kann ich ein bisschen Luft nehmen. Nur mal so, überblicke schnell deinen Tagesablauf. Gut, 15. Und es geschah, und vor allem, entschuldigt, noch ein toller Gedanke. Die Engel kommen nicht alle boah, volle Kanne auf einen, voll die Herrlichkeit. Nein, erst kommt einer, er bereitet sich vor. Und dann, als die verstanden haben, die ganze Herrlichkeit des Himmels kam, der Himmel stand offen und sie lobten Gott, ja, und sagte, endlich, endlich ist es soweit, die Menschen werden das Heil Gottes sehen. Wow, wie freust du dich über das Heil Gottes? Durchatmen, nachdenken, herrlich. Und man darf auch ruhig ehrlich mit Gott sein. Wenn ich mich nicht so drauf freue in der Andacht, mir geht es auch manchmal so, dass ich sage, Gott, ich weiß jetzt nicht besonders, was ich reden soll. Vielleicht habe ich irgendwo auch nicht so jetzt eine positive Neigung zu beten. Aber lass uns bitte ehrlich sein mit Gott. Oftmals in der katholischen Kirche, ich betete Rosenkränze endlos, aber in meinem Herzen war eine Tragödie ohne Gleichen. Ich suchte Hoffnung, aber Gott sagte mir, Silvio, sag mir doch dein Verlangen und leiere nicht. Ist es so, dass wir manchmal runterleiern manche Dinge und eigentlich nicht sagen, was auf unser Herzen ist? Aber diese Hirten hier redeten miteinander, waren begeistert. Mensch, es muss doch der König Israels kommen. Und was machen diese Hirten, als sie hören? Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen sie die Hirten zueinander. Uff, ja, ich glaube nicht so dran. Nein, das sagen sie nicht. Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen langsam und zeitgemäß. Nein, sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu in der Krippe liegend. Diesen Augenblick, stellt euch mal vor, nach so einer 7D-Vorführung, auf einmal sie gehen hin und sehen der König aller Könige in eine unglaubliche Umgebung, ein kleiner Kind, der sich unendlich gedemütigt hat für uns, für dich, für mich, für alle, weil er uns so liebt, ja? Weil du und wir ihm wertvoll sind, dass er diesen Stall betrat. Schöne Dinge, gell? Genau. Und nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Wie ist es, wenn wir eine schöne Sache hören aus der Bibel? Wir lesen sie ja täglich, so gut es geht, ja. Einige mehr, einige weniger, je nachdem wie es geht, ja. Lieber weniger ist mehr. Aber das sitzt, ja. Machen wir das bekannt? Begeistert mich das, wenn ich das höre, wenn ich das sehe, Jesus Christus? Bin ich begeistert, wenn ich von Jesus Christus höre und laufe eilends raus und sage, Jesus Christus ist mein Heiland. Ja, warum ist er dein Heiland? Und wir machten eine, als ich angefangen habe in Fürstenfeldbruck, die Straßenarbeit, das ist das Schöne. Erstmal ist die Herausforderung, ja, man jagt Menschen, also man jagt nach Menschen und dann die Frucht, ja. Also jeder, da kann ich wirklich euch nur ans Herzen legen, ja. Bittet Gott, lasst euch eure Talente zeigen, wenn ihr sie schon kennt, noch besser. Und geht hinaus und freut euch. Und dann gingen wir herum und hab gefragt, weshalb kam Jesus Christus? Jetzt lohnt sich, falls ihr jetzt mit Menschen reden wollt, fragt mal einfach, weshalb kam Jesus Christus? Wir wissen, er ist geboren, das wissen die meisten. Ich darf nicht vergessen zu atmen, ja, vor Begeisterung. Und fragt mal die Leute, weshalb ist Jesus Christus gekommen? Und dann werden die meisten sagen, also laut meiner Studie so auf der Straße, 70% der Leute wussten es nicht. Und das ist euer Chance. Ganz einfach. Du, wie hast du Weihnachten gefeiert? Ja, mit Familie. Was feiert man da eigentlich? Und dann kommt ihr schon in Gespräch. Betet und dann wird euch Gott die Worte geben. Wie gesagt, nicht wir tun das, er macht das. Ja? Und jetzt kommt wieder Maria ins Spiel. Vers 18, Vers 19. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Und jetzt die Hirten wieder. Und die Hirten kehrten wiederum und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen haben. So wie es ihnen gesagt worden war. Wenn wir hier aufstehen, ist ja eine Begegnung mit Gott, ja? Ist ja eine Begegnung mit Jesus. Wie stehen wir hier auf? Wie gehen wir nach Hause? Wie gehen wir nach draußen? Die Frage ist, weshalb komme ich überhaupt hier? Das, damit ich 3 Stunden morgens vielleicht, oder komme ich hier, um meinen Gott zu begegnen, weil er vielleicht eine Botschaft für mich hat, weil er mir vielleicht unter anderem mir sagen will, wie sehr er mich lieb hat und er mich speist an diesem Sabbat. Ja, ich weiß nicht, wann war das letzte Mal, dass du hier aufgestanden bist und du gejubelt hast innerlich, muss ja nicht hier, aber wäre auch schön. Und dann bist du rausgegangen, hast gesagt, das möchte ich machen die Woche. Ja, betet für den Prediger, der am Sabbat predigt hat. Herr, was möchtest du uns sagen? So, also Maria, die Hirtenbegeisterung, einfache Menschen. Man sagt oft, ja, die Missionaren, die Theologen, die machen das, die kennen Altgriechisch, Hebräisch. Nein, Gott benutzt die Einfachen, weil die Missionare, die Prediger, die Hohen, die waren alle, die hatten gar keine Ahnung, dass Jesus kommt. Es war ja nicht, da drängten sich nicht alle bei den Stall Jesu dort. Nur ein paar Leute, ja, nur die Hirten. Gut, 3. Person, dann bin ich fertig, bin noch gut in Zeit. Ehre sei Gott, ja. Okay, Vers 25, kommen wir zu dem nächsten. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Boah, jetzt kommt einer der hohen Elite, ja? Aber es heißt, es war nicht ein Hebräer aller Hebräer. Es war nicht ein Pharisäer, ein Sadduzäer oder. Es war ein Mensch. Ein Mensch. Was seine Arbeit war, weiß ich nicht. Aber er war alt und er wartete auf etwas. Aber auf ihm war, lesen wir nochmal den Text zusammen. Und siehe, es war ein Mensch namens Simon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Aber wieso war er gerecht und gottesfürchtig? Weil wer war auf ihm? Was lesen wir? Der Heilige Geist war auf ihm. Aha. Und weil der Heilige Geist auf ihm war, er gerecht und gottesfürchtig war, hatte er die Hoffnung auf Jesus Christus Wiederkunft bzw. Ankunft. Jetzt gucken wir mal, wie es zur Zeit, ja, was passierte in den hohen Ämtern. Was für eine Bedeutung kam demnach die Darstellung Christi zu? Doch der Blick des Priesters konnte den Schleier nicht durchdringen. Ihm blieb das dahinterliegende Geheimnis verborgen. Wie kann das sein? Einer, der die Bibel liest, die Rollen aufmacht, zumacht, alles im Kopf auswendig weiß, bleibt ihm ein Vorhang. David Eschrich hat mal in seiner Predigt was Schönes gesagt, Klammer auf, bleiben wir bei dem Punkt, ja. Sagte, kann das sein, dass wir vor lauter Leerpunkten das Wichtige verpassen? Dass wir genau das Zentrum, Jesus Christus, verpassen? Und darum bin ich froh. Also ich weiß nicht, wie es bei euch anderen war in der Sabbatschule, aber bei dir, André, du hast es so schön gesagt und auch schön detailliert auf dieser Blatt, ja. Jesus Christus wollen wir darin sehen, dann haben wir auch keine Angst. Weil ich weiß, mein Erlöser lebt, denn ich werde ihn sehen, wie er ist. Ja? Das heißt, wir kennen die Punkte, aber das Wichtigste, lass uns nicht verirren, ja? Verpassen. So, dann geht's weiter in der Elite. Die Darstellung des Säuglings im Tempel war für ihn eine gewöhnliche Szene. Tag für Tag nahm er, wenn man die Kinder den Herrn weiter das Lösegeld entgegen und walterte gewohnheitsmäßig seines Amtes, ohne dabei besonders auf Eltern oder Kinder zu achten. Es sei denn, äußere Anzeichen ließ auf Wohlstand oder eine hohe Stellung in der Eltern schließen. Das heißt, wenn jemand hier gut betucht kommt, oh, komm, erste Reihe, schön. Kennt man das, ja? Sowieso, ja. Und jetzt passiert ein Szenenwechsel. Wer seid denn? Aus dem Wohlstandsstellung, okay. Maria und Josef aber waren arm. Und als sie mit ihrem Kind zum Tempel kamen, sah der Priester nur einen Mann und eine Frau, gekleidet wie ein Galiläer, in den einfachsten Gewändern. Nichts an ihren äußeren Erscheinung erweckte besondere Aufmerksamkeit. Zudem brachten sie auch nur die kleinen Opfergaben der Armen mit. Ja, nichts Besonderes, ne? Also zwei Menschen kommen da, arm, Stelle ich mir vor, dieser hohe Priester nahm das Kind, weiter ist Gott und fertig. Und in seiner Hände hatte den König aller Könige gehabt und er hat es voll verpasst, wo lauter Sabbatregeln, lauter Beschneidungsregeln und was, Waschungen und Kilometer und weiß ich, ja. Kann das sein, dass wir wegen unserer Sorgen manchmal und wegen unserer Finanzen und all das, was uns manchmal erblindet oder was uns betrübt, dass wir manchmal Jesus übersehen in den Alltag, wo er wirken will, und obendrauf den Mensch, den uns nicht anspricht, übersehen? Haben wir nicht eine gewisse Erwartung von dem Mensch, zu dem ich gehen will, um ihn zu bekehren? Na, der nicht, na, der ist mir zu heftig, der Obdachlose da, der stinkt mir, aber oh, der ist ein bisschen normal bekleidet. Gibt es in unser Umfeld Menschen, wo ich sage, du nicht? Jeder für sich antworten. Und dass wir gerade das, den Mensch, den wir nicht für würdig halten, ihm die Botschaft zu verkünden, weil wir entweder Angst oder, dass genau dieser Mann, der ist, am meisten schreit und sagt, bitte sag mir die Botschaft. Ich darf mit Alex zusammen, und da sind wir gesegnet, unter allerlei Menschen arbeiten. Reiche, Obdachlose, Arme, bipolar, manisch, Depressive, alles, ja. Was soll ich sagen? Wo ist der Moment, und da frage ich euch, wo ich sage, dich gebe ich jetzt auf. Oder zu dir gehe ich nicht mehr. Oder mit dir, du nicht, du ja. Was glaubt ihr? Und das ist das Schöne zu erleben. Wenn zwei beten, gibt uns Gott die Liebe dafür. Wir sind nicht vollkommen, wir sind Menschen, wir lernen. Aber es ist das Schöne, erstens, wie bei den Hirten, Einheit zu haben. Ich bin froh, mit Alexander zusammen in dieser Einheit zu arbeiten, wo wir uns kennengelernt haben. Wir waren noch verschieden, ja, jeder mit seinem Talent und erstmal sich. Aber dann, als wir durch die Umstände zusammengeführt worden sind, und zusammen beten, zusammen Hand in Hand vorangehen, da passiert was. Und dann dürfen wir auch zusammen mit verschiedenen Talenten, die sich ergänzen, dürfen wir zu Menschen gehen und ihnen eine Freude machen. Und dann passiert was. In Gemeinde, ihr seid, ich weiß nicht, wie viele ihr hier seid, aber sucht euch einen Missionspartner, sucht euch jemand aus zusammen, dem ihr vielleicht eine Stunde in der Woche, halbe Stunde, fünf Stunden, sucht euch jemanden und geht gemeinsam. Seid für die Menschen da. Wenn ich nichts weiß, weiß mein Kollege. Das ist das Schöne. Oder Alex? Ah ja, wenn er nicht weiterkommt, sage ich was. Und wenn ich nicht weiter weiß, bin froh, dass er es weiß. Halleluja. Das muss ich freuen. Deswegen zwei. Schön. Und jetzt kommt einer, der sich sagt, ihr zwei seid das, was mir der Heilige Geist gezeigt hat und mich vorbereitet hat, um dir zu begegnen, oh Jesus. Und jetzt schaut mal, 26, 27 und wir kommen zum Schluss. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes. Also er kam nicht nur irgendwie einfach ein Spazierchen, wieder unser Tempel mal schauen, oh schön, wieder gehen. Nein, auf Antrieb des Geistes. Das heißt, dieser Mann hatte eine gesunde was? Zu Gott? Beziehung, Amen. Das heißt, von wo hätte er erkennen können, dass zwei arme Galiläer da das waren? Aber der Heilige Geist lässt uns sehen, welche Menschen gerade offen sind für Jesus Christus. Und da heißt es weiter. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesu hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach. Und dieses Wort, dann nahm, im Griechischen ist nicht nur etwas, ich nehme ein Buch. Was ist das Schönste, was du in deinem Leben in Hände gehalten hast? Gibt es was, wo du dir so sehr gewünscht hast und du hast es nicht nur so einfach mal nebenbei genommen, wie man manchmal Brot nimmt, so, dass du endlich das neue Handy, Laptop oder noch besser deine erste Bibel. Boah. Und so musst ihr euch das vorstellen. Im Griechischen heißt es, er nahm das mit Freude. Eine Unfassbarkeit. Boah, er konnte... Ja, möchte ja kein Theater veranstalten, aber einfach setzt euch mal rein, mit was für einer Begeisterung dieser Mensch Jesus Christus in seine Hände nahm. Und da heißt es, und obendrauf, man sieht seine Stimmung, weil er lobte Gott und sprach, wenn du täglich Jesus Christus in dein Herzen aufnimmst, was passiert automatisch? Ja, Klammer auf, ich möchte hier nicht suggestieren zu einer dieser Positivdenken in allen. Ja. Wir sind Menschen, es passiert, dass wir manchmal betrübt sind. Ja. Da kann ich mich unmöglich freuen, wenn ich gerade mein Bein oder irgendwas, ja, oder jemand, ja, muss man unterscheiden. Aber trotzdem, dennoch, wenn es mir die Möglichkeit gibt und ich mich täglich freuen darf, wenn gerade kein Unglück um mich herum ist oder keine finanziellen Sorgen oder alles daheim ist, dann, wenn ich morgens aufstehe und auf die Knie gehe und aufstehe, habe ich doch einen Grund, mich zu freuen. Wie Simeon. Großer Gott, vielen Dank nochmal, diese Chance zu haben. Nun, Herr, lässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und dieses Israel sind wir, das geistliche Israel. Denn wir sind das Geheimnis, von was Paulus spricht. Ja? Wir sind die Heiden, die eingepropft wurden. Und somit ein Heil für uns ist gegeben, Jesus Christus. Und zu dir, weil Jesus Christus ist Licht. Und weil er dich leuchtet, heißt es in Jesaja 60, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf, nur über Israel, über dir. Denn zu deinem Licht, wer wird kommen zu deinem Licht und sagen, Mensch, ich möchte das auch? Die Ungläubigen, die suchen, die sich sagen, Herr, wo bist du? Sende mir doch bitte jemand. Eine kleine Geschichte zum Schluss. Mit Alexander zusammen haben wir erlebt. Wir fahren täglich Bus. Das Beste, was passieren kann als Missionare, Bus fahren. Weil die Leute haben Zeit im Bus. Und man sieht sich einander, ja? Und da gab es einen Busfahrer, der Manolo. Unglaublicher Mensch, ja? Freundlich. Er war sogar Busfahrer des Jahres. Alle mögen Manolo. Ein Spanier, ja? Ne? Freundlich. Zuvorkommend. Und wir durften ihn kennenlernen. Und im Bus, wir fuhren manchmal von Endstation zu Endstation mit ihm. Und wir gaben ihm Bibelstunden teilweise, ja? Gott hat das so geführt, ja. Es ist überhaupt, MVV, bin sehr dankbar dafür, ja. Wir haben Verbindungen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und diese Verbindung, ja, nutzen wir, um mit diesem Mann zu reden. Und er ist so offen für Gott, weil er sagt, er kennt immer mehr und immer mehr Gott. Und er ist so froh, Jesus Christus immer mehr zu kennen. Es sind Menschen da draußen, die fahren Bus, die sind an deiner Nachbarschaftsmaschine, sie, wo du bist, das sind Menschen, die sagen Gott. Nicht alle, ja, manche sagen sich, keine Ahnung, aber es sind einige da, ja. Und ihr seht, diese drei Menschen hatten gemeinsam einen Wunsch. Sie haben auf sich manchmal das Kreuz genommen. Auch nicht immer einfach, oder? Ich bin auch kein großer jetzt, dass ich sage, ich überwinde immer. Ich falle auch zusammen mit dem Kreuz. Aber die Hand des Herrn hebt wieder hoch und weiter geht's. Man könnte meinen, manchmal ist das Weg des Herrn winterlich. Man rutscht ihm aus manchmal, ja. Aber Gott weiß, dass dieser Weg, der so schmal ist, ja, ein gutes Ende haben wird. Für dich und für mich. Und wir werden jubeln, was habe ich mit meinem Bild gemacht? Wie dieser Kerlchen hier, ja? Weil wir geführt sind. Weil wir geführt sind. Und mit ihm werden wir Sieger sein. Aug zu Aug werde ich ihm schauen. Ja? Mein letzter Text, was ich euch mitgebe für euch, ist in 1. Johannes 3. Überhaupt Johannes-Evangelium, ich liebe es. Ach. Aber auch sein Brief, ja, das ist die Fortsetzung. 1. Johannes 3, 1 und 2. Genießen wir mal dieses. Eins und zwei. Seht, gucken. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir was heißen sollen? Vorher, Klammer auf, fragt dich den Karl, soll es Kindergeschichte geben? Dann hat er gesagt, wir haben nicht so viele Kinder. Die Gemeinde ist voll mit Kindern. Dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Fühlst du dich manchmal wie ein Kind? Hey, freu dich wie ein Kind, glaub wie ein Kind. Wir müssen nicht Altgriechisch lernen. Nein, lies täglich in das Wort, wie du es weißt. Bete. Sei begeistert, wie ein Kind. Hier, beim Malen. Banalen Dingen freuen wir uns über banale Dinge. Nochmal Klammer auf. Heute im Auto. Ich konnte es nicht fassen. Ja? Ich habe mich echt wie ein Kind gefreut. Ich bin mit Geschwister Dreiling in ein Auto, in ein Kasten, das fährt. Es ist warm und wir kommen von A nach B. Ist mir so bewusst geworden. Wow, ist nicht selbstverständlich, oder? Weiter geht's. Dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht. Hey, seid nicht betrübt. Jesus haben sie auch nicht erkannt. Aber die, die erkennen wollen, erkennen euch. Geliebte, und noch einmal. Es hält sich, doppelt hält besser, sagt man. Wir sind jetzt Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar, ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Ich habe keine Ahnung, wie ich aussehen werde oder ihr. Aber wir werden uns da erkennen. Größer, stärker, wir Männer, Muskeln mehr. Ja? Schön, oder? Haare, endlich, Zähne. gerade, oh, ja, New Start. Aber, wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ach Mensch, das ist doch schön. Endlich mein Heiland zu sehen, da sehne ich mich. Nicht so sehr der Frucht des Lebens oder das alles, das gehört dazu. Mars, Jupiter, die Dinge durchgehen, wenn wir zum Paradies fahren. Nein, das ist schön. Aber mein Heiland in den Arm zu nehmen, mein Papa. Oder stellt dein Kind in den Kinderladen, oder? In den Spielzeugladen. Wunderschön, er kann sich amüsieren. Aber nach ein paar Stunden, was wird er fragen, das Kind? Mama, Papa, da kann man noch so Herrlichkeiten geben. Ohne Mama und Papa ist das Ganze, das Kind fängt da an zu weinen. Aber weil wir wie die Kinder sind, freuen uns auf unsere Mama und Papa. Auf Papa, ja, hier. Und das wünschen wir uns. Das wünsche ich uns alle so, ja. Dass wir in den Gewissen eines Gotteskindes leben. Kinder machen auch Fehler. Warum machen sie Fehler? Warum verbrennt sich ein Kind? Damit der nächste Mal das nicht mehr macht. Lass uns nicht streng miteinander sein, ja. Oder mit sich selber, besser gesagt. Freu dich, du bist ein geliebter Kind Gottes. Ja, nicht weniger, nicht mehr als der andere. Hey, Mitmensch einfach, auf selber Ebene. Ja, und das ist das Beste. Zwar ist der Altar hier ein bisschen höher und ich stehe über alle Köpfe, aber ja, wir sind dankbar, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen. Und das ist die Gemeinde. Ob Anwalt, ob Zahnarzt oder so, hier ist der Bruder XY. Schön. Und das ist es, ja. Und deswegen danke ich Gott, dass er uns vorbereiten will, wie Maria, wie Hirten, wie ein Simeon, dass mit wir gemeinsam vorangehen, um unser Gott zu begegnen. Und ich freue mich richtig, die anderen Menschen da oben auch zu sehen. Da wird alles dabei sein, alles. Und sie werden jubeln. Mensch, lass uns auch hier Freude sein. Und wenn es nicht geht, klar, geht es nicht. Man kann sich nicht immer freuen. Aber wenn wir die Chance haben, Amen. Weil unsere Rettung ist sicher. Und ich muss nicht mal dafür was tun. Ich darf einfach glauben, dass er es gemacht hat. Denn nicht aus Werke sind wir gerettet, sondern aus Gnade. Amen? Amen. Schön.